Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Am Deutschen Theater Berlin steht eine Zeitenwende bevor. Nach 14 Jahren verlässt Intendant Ulrich Kuhn das Haus. Seine Nachfolgerin ist Iris Laufenberg, die zurzeit noch das Schauspielhaus Graz leitet. Jetzt hat sie bekannt gegeben, was ab September im Deutschen Theater anders wird und was gleich bleibt. Wir sprechen mit ihr darüber und lassen uns von Christoph Marthaler in einen Basler Vorort entführen. 14 Jahre lang war Ulrich Kuhn Intendant an einem der wichtigsten Theater in Deutschland, dem Deutschen Theater Berlin. Nun endet diese Ära. Ulrich Kuhn geht für eine Spielzeit als Interimsintendant ans Schauspielhaus Zürich. Ein fliegender Wechsel, denn ans DT kommt Iris Laufenberg aus dem Schauspielhaus Graz. Aber auch in Berlin kennt sie sich aus. Sie hat das Theatertreffen von 2003 bis 2011 geleitet. Die Pläne für ihre neue Intendanz wurden in dieser Woche vorgestellt. Jetzt ist Iris Laufenberg bei uns im Studio und wir können gemeinsam in die Zukunft schauen. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gab es einen Tipp, den Sie von dem ja sehr beliebten und erfolgreichen Ulrich Kuhn bekommen haben, wie man mit diesem ganz besonderen Haus umgehen sollte, das schon in der DDR sehr wichtig war und im wiedervereinigten Berlin auch?
Ja, wir waren eigentlich laufend im Gespräch, also über die ganze Zeit, und wir haben uns ausgetauscht und Tipps weiß ich nicht. Es war einfach ein Austausch. Es sind einfach im Gespräch geblieben.
Sie haben gleich schon verlauten lassen, auf die Frage, was wir vorhaben, gibt es keine kurze Antwort, denn wir, das sind viele. Es ist ja so, Sie sind die Intendantin. Es wird heute viel über Leitungsstrukturen an den Theatern diskutiert. Viele entscheiden sich deshalb für Leitungsteams. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum einen Bereich in der Arbeitswelt, wo so offen über Machtstrukturen, Hierarchien kritisch gesprochen wird. Da lastet ja auch viel Verantwortung auf einem und viel Beobachtung. Das müssen wir jetzt richtig machen, oder?
Ja, aber ich habe mich ja eben auf diese Frage dann irgendwann nicht mehr eingelassen, weil immer... Was haben Sie denn vor? Dann habe ich irgendwann angefangen zurückzufragen, was haben Sie denn vor? Weil, haben Sie was mit mir vor? Wollen Sie was von mir? Oder wollen wir zusammen? Aber, ne? Und weil das gibt keine eindeutige Antwort darauf, sondern natürlich sieht man auch in der Arbeit, die ich auch in dem Team teilweise, und es gibt auch Wiederbegegnungen gemacht haben, da kann man ja schon ein bisschen ablesen. Das sind ja auch Regisseure und Regisseurinnen, die sich entwickelt haben, ich sag mal, an meiner Seite oder ich an ihrer Seite.
Je nachdem. In Graz zum Beispiel.
Auch in Bern. Also Jan-Christoph Gockel hat da schon die Eröffnung gemacht, meiner ersten Schauspieldirektion. Jan-Christoph Gockel spielt eine große Rolle, weil wir auch experimentell zusammengearbeitet haben und das werden wir auch weiter. Also wir sind zum Beispiel, wir haben einen Spielfilm gedreht in Burkina Faso, was auch ein Theaterstück war, was auch bei den Autoren Theatertagen eingeladen war. Die Revolution frisst ihre Kinder. Das heißt also, wir haben zwei Projekte auch in der ersten Spielzeit schon vor. Und diese Arbeit ist einfach eine lange Kontinuität.
Da haben Sie schon auch einen inhaltlichen Aspekt angesprochen. Da geht es auch um Kolonialismus als Thema beispielsweise. Und eine zentrale Frage scheint ja zu sein, was bedeutet heute ein deutsches Theater? Das Ensemble ist auf jeden Fall schon mal diverser geworden, weniger weiß. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, also sich mit anderen Perspektiven auf Deutschland zu beschäftigen.
Absolut. Also es geht ja auch darum, dass man andere Perspektiven einlädt. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Heiner Müller, wir hatten schon mal uns beschäftigt mit Heiner Müller und mit Georg Büchner, Auftrag Dantons Tod. Und das ist jetzt eine Weiterbeschäftigung, ist aber eine neue Inszenierung, der Auftrag, der jetzt sozusagen nicht nur von Heiner Müller, es geht ja auch um Kolonialismus, also dass man irgendwie die richtigen Rezepte nach Jamaika oder sonst wo hinbringt oder wir nach Burkina. Und dass wir aber jetzt eben einen togolesischen Autor einladen, Elen Mavuzi Abdedici, und der seine Perspektive auf den Auftrag schreibt. Und diese Arbeit ist auch schon wieder eine längere Beziehungsarbeit. Und das ist, glaube ich, so die Zukunft, ne? Dass man nicht irgendwo was hinbringt, sondern dass man einfach zusammenarbeitet.
Und Kontinuitäten auch aufrechterhält. Sie sprechen darüber, über die Fortsetzung der Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, die Sie mitbringen. Aber Sie setzen auch auf Kontinuität, was das Haus selber anbelangt. Circa 40% des Ensembles bleiben erhalten, darunter Ulrich Mattes, Almut Zilcher, Maren Eggert und andere. Einzelne Inszenierungen bleiben im Spielplan. Regisseurinnen und Regisseure, die man schon vom DT kennt, Anne Lenk und Bastian Kraft. Und es wird auch weiterhin Klassiker-Inszenierungen geben, für die das DT in Berlin durchaus auch bekannt war. Sie hatten also nicht das Gefühl, dass man das Haus jetzt vollkommen umkrempeln muss, wie das ja häufig gemacht wird, wenn man mit einer neuen Intendanz beginnt.
Ja, ich glaube, wenn gute Sachen da sind, dann ist es viel schlauer, sie weiterzuentwickeln. Und da kriegt man dann sein eigenes Profil auch ganz gut rein. Und das deckt sich ja zum Beispiel im Bereich der Autorinnenförderung ja mit Uli Kurns auf jeden Fall. Und wir weiten auch da die Förderung aus, weil das ja in Berlin schon jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man über das ganze Jahr auch junge AutorInnen fördert, in Ateliers einlädt, am Theater zu arbeiten. Und natürlich, man sieht dem Spielplan schon an, natürlich, dass so Überschreibungen, Ferdinand Schmalz, die Hildensaga oder auch Penthesilea, Nino Haratischvili, dass da so Klassiker auch drinstecken, die aber von AutorInnen sind, die auch RegisseurInnen sind. Es gibt auch so eine, sag mal, eine große Freiheit, glaube ich, heute, dass man das Theater weit denkt.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie setzen auch die Autorentheatertage fort, die Ulrich Kuhn seinerzeit aus Hamburg mit nach Berlin gebracht hat. Sie selbst haben ja auch in Graz mit dem Internationalen DramatikerInnen-Festival Erfolge gehabt. Diese Gegenwartsdramatik, ist das denn etwas, was sich gut ans Publikum vermitteln lässt, Ihrer Erfahrung nach? Da gibt es ja doch oft Hemmschwellen, dass man sagt, das ist mir zu ausgefallen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu eigen in der künstlerischen Sprache. Kann man das gut vermitteln an ein Publikum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und sogar in Graz, muss man sagen. Und das ist ja in Berlin erstmal kein Problem. Und wenn da so Klassiker drinstecken, dass man, ich sag jetzt mal, wenn diese Lea eben halt nochmal anders von heute sieht, das ist, glaube ich, eine Einladung ans Publikum, mit einer anderen Perspektive sich zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man nicht auch Kleist machen kann, also überhaupt nicht.
In dieser Woche hat die Bertelsmann Stiftung die Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Umfrage veröffentlicht. Diese Zahlen sind sehr interessant. 76% der Menschen möchten, dass die Theater weiter gefördert werden, auch mit Steuergeldern. 91% wünschen sich, dass die kulturellen Angebote der Theater erhalten bleiben. Aber auch insgesamt 26% aller Befragten sagten, dass sie sich in Theatern fehl am Platze fühlen. Und 43% der Befragten unter 30 sagten sogar, dass sich das Angebot der Theater nicht an Menschen wie Sie richte. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das hören? Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Alle finden Theater irgendwie toll, aber sehr viele wollen nicht hin.
Ja, ich glaube, das wissen wir, dass nur eine bestimmte Prozentzahl, und die ist recht niedrig, das Theater regelmäßig besucht. Aber uns geht es ja schon darum, halt auch das Publikum als die große Herausforderung und Aufgabe zu verstehen, weil die Gesellschaft eben sehr zersplittert ja auch ist. Man hat ein Stammpublikum, ein bürgerliches, aber es geht ja auch darum, ein anderes Publikum tatsächlich an das Haus zu binden. Und das geht wirklich hervorragend und wunderbar mit dem DT Jung, das jetzt ein Sternchen hat, weil ich habe jetzt gerade beim Jugendbeirat war ich eingeladen vom DT und die sind infiziert von diesem Theatervirus, weil sie selbst auf der Bühne stehen und die gucken sich dann auch alle Vorstellungen an und manche sogar 3-4 Mal. Und das hat eine unheimliche Wirkung, auch langfristig. Ne? Ich kenne das eben in Graz von der Bürgerinnenbühne. Und wenn wir jetzt mit Sternchen sagen, sind auch mehr Generationen eingeladen, selber am Theater sich auszuprobieren und das auch immer im professionellen Rahmen. Das kommt super an und das ist langfristig eine Maßnahme.
Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Bisher war es das junge DT, also ein Theater für junge Menschen. Jetzt dürfen da auch ältere Menschen mitspielen. Erstmal würde ich sagen, so auf den ersten Blick macht das doch ein sehr klares Konzept verwaschen, oder?
Nee, der Schwerpunkt bleibt auf die Jugend. Und da ist auch ein großes Angebot da. Wir haben auch aufgestockt. Die Abteilung ist noch größer. Die ist ja wirklich auch gut aufgestellt. Ist noch besser. Und dadurch hat man ein bisschen Kapazität, das, was es in Berlin sonst eben so nicht unbedingt gibt, dass man auch mal mehr Generationen Projekt machen kann, wovon ja auch die Jugend total profitiert. Und das ist bei Paula Thielicke mit ihrem Stück, was sie da macht, zum Beispiel der Fall. Da geht es um diese Beat-Kultur, die man ja auch, wir waren ja auch mal jung und haben, ne? Und da gibt's und da gibt es bestimmt super Überschneidungen oder Verbindungspunkte.
Das ist sozusagen eine Innovation, die Sie da einführen. Und da habe ich drüber nachgedacht, man steht ja im Theater ganz offensichtlich unter einem starken Innovationsdruck, weil man immer sagt, wir brauchen neue Generationen, die sich das anschauen. Wir müssen das alles origineller machen. Ich habe aber manchmal eben auch das Gefühl, dass gerade für junge Menschen das ja gar nicht so eine große Rolle spielt, ob Theater heute unkonventioneller ist als vor 20 Jahren, weil das kennen die ja eh nicht. Und die wollen ja eigentlich was, was jetzt in diesem Augenblick relevant ist. Ist das etwas, was Ihnen auch vorschwebt, dass das jetzt sozusagen nicht unbedingt nur unkonventionell sein muss, so ein Haus?
Auf gar keinen Fall. Also was heißt unkonventionell? Ich glaube, dass wir einfach über die Jahre jetzt, wir haben ja sehr viel mit Regiehandschriften und so, also was haben wir gehört und das Schauspielertheater wollen wir, aber es ist ja alles möglich. Ne? Also ich würde sagen, dass wenn wir eine Geschichte richtig spannend erzählen wollen, können wir oder die KünstlerInnen sich bedienen, ob das nun ein Video ist, ob das nur eine Marionette braucht dazu, das ist ist alles da und es geht darum, die Geschichte zu erzählen, ne? Und die Leute zu kriegen und zu ergreifen. Das ist doch das A und O. Ob das jetzt konventionell ist oder nicht, ist vollkommen egal.
Und worauf freuen Sie sich jetzt besonders, wenn es losgeht im September? Und worauf kann das Publikum sich zum Beginn der Spielzeit besonders freuen?
Ja, wir haben ja die Eröffnung mit Weltall, Erde, Mensch. Das werden einige Ostberliner wahrscheinlich eher kennen als das Jugendweihebuch, was man geschenkt bekam mit 16. Und wir suchen nach Büchern, weil viele haben uns schon angesprochen, oh ja, das hatte ich auch oder das habe ich auch. Und dann sagt man, ja, gib's mir doch mal, dann finden sie es nicht oder es ist verschollen. Also wer es noch hat, der kriegt was von uns zurück, wenn er es uns bringt.
Gut zu wissen.
Genau, und das ist aber eine Science-Fiction-Geschichte. Wir nehmen diesen Titel, um abzuheben, praktisch abzuspringen.
Darauf können wir gespannt sein. Das Deutsche Theater startet dann in die erste Spielzeit unter Iris Laufenberg am 16. September mit Weltall, Erde, Mensch in der Inszenierung von Alexander Eisenach. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Christophs Marthalers Theater ist berühmt für seine Bühnenbilder von Anna Fibrock oder Duri Bischoff. Manchmal aber führt es auch in ganz reale Räume. Seit gestern etwa im Basler Vorort Birsfelden, wo das ehemalige Amtshaus der lokalen Gemeindeverwaltung zum Spielort geworden ist. Abteilung Leben heißt die Inszenierung und lässt an Marthalers frühe Abende an der Berliner Volksbühne denken. Michael Lages kennt den Regisseur seit jener Zeit ganz gut und hat sich für uns unter die Antragsteller der Abteilung Leben gemischt.
Bunte Punkte in Rot, Blau und Grün kleben auf Hemden und Jacken der Kundschaft, wie sie da in drei Gruppen die Etagen dieses einstigen Amtes erwandert. Was wo bearbeitet wurde, ist immer noch über Gängen und Türen abzulesen. Baugesuche etwa, Fragen zur sozialen Unterstützung und gesundheitlichen Absicherung. Mittendrin thront natürlich die Kasse. Ziemlich viel in Ämtern jeder Art kostet ja ziemlich viel an Gebühr. Das Herz vom Amt aber ist und bleibt geschlossen. Zeit für eine kleine Hymne aus Christoph Marthalers Welt. Was leistet eigentlich so ein Amt? Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter den ununterscheidbaren Türen? Wer sind die Menschen dahinter? Was könnten sie sein? Christoph Marthaler interessiert sich wie so oft für den eher gesichtslosen Alltag. Während also etwa Gruppe Blau ringsum an den Wänden vom großen amtlichen Warteraum sitzt, stürzen immer neue wunderliche Wesen aus den Büros hervor. Nach irgendeiner Rebecca ruft etwa einer, immer lauter und verzweifelter, aber Rebecca antwortet nie. Andere werfen mit Fachbegriffen um sich, für dieses oder jenes mögen sie offiziell zuständig sein. Aber wenn Gruppe Blau kurz vor dem Szenenwechsel, also bevor wir weiterwandern durchs Amtslabyrinth, den rätselhaften Behördenwesen in die Zimmer schaut im Vorübergehen, sieht's nicht danach aus, als könnte sich hier irgendwas bewegen. Im nächsten Raum, sozusagen hinter den Milchglasscheiben der geschlossenen Kasse, bewegt einer tatsächlich mal was. Die Maschinerie einer Aktenaufbewahrungsanlage, die ihm auf Knopfdruck die Schubfächer vor der Nase rauf und runter fahren kann. Aber interessiert ihn das? Eigentlich füttert der Herr der Registratur lieber die eigene Aktentasche. Ganz so, als lebe darin das liebste Tier des Herrn. Oder ist die Tasche das vielleicht selber, das Haustier von Herrn Jedermann? Zuweilen weht eine Dame vorbei, auch sie in Blau. Interessiert er sich etwa für sie? Sie jedenfalls interessiert sich nicht für ihn. Moment ist das einzige Wort, das sie spricht. Gleich begegnen wir ihr wieder. In der dritten Station, ein Stockwerk höher. Die Frau tappt aus dem Fahrstuhl und hält einen kleinen Vortrag darüber, wie modern und zukunftsbewusst Amt und Verwaltung heute doch seien. Aber noch lieber hört die Dame Volksmusik. Aber die Frau mit der Volksmusik ist ja auch wieder nur das Vorzimmer. Als sie genug doziert hat, dürfen wir uns umschauen in den Büros der Etage. In einigen sind Leute eingeschlafen, wie schon so oft beim Müdigkeitsphilosophen Marthaler. In anderen liegen Telefonhörer auf Schreibtischen und aus ihnen spricht das Amt mit uns.
Milliardengrab. Milliardengrab. Ihr Name beginnt mit einem P?
Was Marthaler und das wunderbar spezielle Ensemble hier zusammengetragen haben, entwickelt sich zu einer Welt für sich. Rätselhaft, undurchschaubar, aber völlig alltäglich. Final treffen sich alle Gruppen Rot, Blau und Grün im Obergeschoss. Nochmal absolvieren all diese herrlich verrückten Alltagswesen das große Solo für uns, ihr Stück Lebenssinn. Aber klar wird auch, wie gefährdet dieser Amts- und Büroalltag ist, etwa durch Verschwörungstheorien über den Ultraschall.
Wir stehen in einem Strahl, der sich nicht zu erkennen gibt. Wir werden von einer Strahlung bestrahlt, die sich nicht zu erkennen gibt. Erkennen wir sie?
Wie gern würden wir all diese armen Irren fest ans Herz drücken, sie überschütten mit Beifall, das aber verhindert Marthalers böseste Pointe. Als der bewährt rabiate Free-Jazz-Veteran Martin Schütz den lärmenden Schlusspunkt zu setzen scheint, flüchtet das komplette Ensemble. Wir aber werden ohne Abschied hinaus komplimentiert und sehen das Ensemble noch einmal im Erdgeschoss. Ganz weit weg, hinter Büroglas. Was ist das für ein wunderbarer Abend in Basel? Die Erinnerung an Christoph Marthalers haltbares Einzelgängertum, an Ironie und Melancholie in der feinen, filigranen Welt dieses Theatergenies tut sehr, sehr gut.
Michael Lages mit einer Liebeserklärung an die Abteilung Leben von Christoph Marthaler. Morgen kann man das Stück wieder erleben und dann ab nächste Woche Dienstag fast täglich bis zum 24. Juni.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Bühnenbildnerin Mirjam Stengel, die beim gerade zu Ende gegangenen Theatertreffen mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet wurde für ihr Burgtheater-Bühnenbild in Rike Süskos Inszenierung Zwiegespräch nach Peter Handke. Auch ihre geniale Stelle hat, wen wundert's, mit einem fantastischen Bühnenbild zu tun.
Meine geniale Stelle kommt jetzt aus meiner Assistenzzeit. Ich habe noch vor kurzem Tollei vor Ern Arnesen assistiert im Burgtheater, als er den Sturm gemacht hat. Und die hatten, glaube ich, schon vor der Bauprobe die Idee, mit Regen zu arbeiten. Und dann haben sie es natürlich auch ausprobiert. Und das Burgtheater hat eine sehr teure, sehr komplizierte, mehrgeschossige, uralte Drehscheibe, die auf keinen Fall beschädigt werden darf. Deswegen ist es immer ganz wichtig, was mit dem Wasser davor, danach und so weiter passiert. Und kamen quasi ganz schnell nach der Bauprobe die Techniker auf die Bühne, ganz viele, und haben angefangen, dieses Wasser wegzusaugen. Es gibt eine wunderschöne Theaterszene und da habe ich auch großen Respekt vor Thor, der dann einfach entschieden hat, das ins Stück einzubauen. Das ist auf jeden Fall ein Lieblingsmoment von mir. Einfach so die anderen Leute, die noch da sind und die wunderschönen Zufälle, die passieren, die einem so geschenkt werden, ohne dass jemand damit gerechnet hat, mit auf die Bühne zu nehmen und da zugänglich zu machen.
Die Bühnenbildnerin Mirjam Stengel. Von ihr gibt's noch mehr zu hören in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da geht's auch nochmal ums 60. Berliner Theatertreffen und um die große Kunst des Bühnenbauens. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.